Deutschlandfunk. Der Tag.
Es sind nur noch ein paar Wochen, dann beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Das ist natürlich kein ganz einfacher Gastgeber. Oder wahrscheinlich sollte ich besser sagen, das ist ein extrem umstrittener Gastgeber. Stichwort Uiguren, Stichwort Menschenrechte, Zensur und so weiter. Die USA wollen diese Spiele jetzt nutzen, um Druck auf Peking auszuüben. Sie haben einen diplomatischen Boykott erklärt. Wir lassen uns das gleich genauer erklären. Und die Lage rund um die Ukraine bleibt angespannt. Russland hat seine Militärpräsenz an der Grenze zur Ukraine ja massiv verstärkt. Immer wieder ist aus Moskau jetzt zu hören, die Ukraine dürfe auf keinen Fall Mitglied der NATO werden. Die NATO solle sich von der Ukraine bitteschön fernhalten. Aber welche Rolle spielt die Ukraine eigentlich für die NATO? Und welche Rolle spielen solche Forderungen aus Moskau für dieses Militärbündnis? Das habe ich mit Bettina Klein in Brüssel besprochen. Alles an diesem 7. Dezember 2021. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Die Olympischen Winterspiele in Peking, die beginnen am 4. Februar, 2 Monate also noch. Und was sich schon seit einiger Zeit andeutet, das wird jetzt ernst. Immer mehr Politiker wollen nicht so tun, als sei das irgendein sportlicher Wettbewerb und als sei Peking ein x-beliebiger Austragungsort. US-Präsident Joe Biden hat jetzt einen diplomatischen Boykott dieser Spiele angekündigt. Was das heißt und welche Folgen das haben könnte, das hat mir Andrea Schildke aus unserer Sportredaktion erklärt.
Das heißt, dass kein Diplomat, Repräsentantin oder auf jeden Fall kein Politiker der USA zu den Winterspielen nach Peking fahren werden. Und das ist eigentlich das Ergebnis von monatelangen Überlegungen. Also man denkt dort schon länger darüber nach. Im vergangenen Monat hat Präsident Biden dann so das erste Mal gesagt, ja, das könnte was werden. Und dann ist gestern im Grunde der Vollzug gemeldet worden.
Und was genau soll das bringen?
Ja, das kommt bestimmt auch darauf an, wie viele Staaten jetzt diesem politischen Boykott und dem Vorbild der USA folgen werden. Also in Großbritannien, Australien und Kanada soll es auch entsprechende Überlegungen geben, so ist zu lesen. Und dann ist natürlich die Frage, was macht Europa, was macht Deutschland? Der Europapolitiker Reinhard Bütikofer hat ja heute Morgen hier bei uns im Programm gesagt, er hofft, dass auch andere Nationen sich beteiligen an diesem Boykott. Und dann wird es natürlich viel bringen.
Was sagt denn die nächste Bundesregierung? Da haben sich ja auch einige Vertreter heute Morgen schon geäußert.
Ja, der Bundeskanzler Olaf Scholz musste ja mehrfach gefragt werden. Und dann bei der dritten Antwort hat er ja sich so vage geäußert, dass man ja alles für die internationale Zusammenarbeit in der Welt tun müsse, alle Maßnahmen aber sorgfältig abwägen müsse und Signale der Zusammenarbeit nutzen müsse. Also bei uns in der Redaktion war das so, für manche Kollegen haben gesagt, ja ganz klar, der fährt hin. Und ich finde, und um dann Zusammenarbeit so zu nutzen, indem er dann auf China, in China vielleicht auf die Menschenrechtssituation dorthin weist. Ich finde, man konnte aber auch draus lesen, Zusammenarbeit, naja, vielleicht meint er ja Zusammenarbeit in Europa und dass man sich in Europa abspricht und dann vielleicht auch gemeinsam abstimmt, nicht hinzufahren. Also das war so vage, finde ich, da konnte man jetzt alles rein und alles rauslesen.
Okay, dann können wir festhalten, die USA sind hier, haben sie sozusagen einen Vorstoß gemacht mit diesem diplomatischen Boykott. Lass uns noch mal gerade einen Schritt zurückgehen. Was genau ist der Anlass dafür?
Ja, das ist die Menschenrechtssituation natürlich. Also die USA haben das festgemacht an der Situation der Uiguren, der muslimischen Minderheit, wo es ja schon seit Jahren eigentlich die Vorwürfe gibt, dass China diese Menschen in Lager einkasernieren, brutal misshandeln würde und sie ihrer Kultur auch berauben würde. Das streitet China natürlich ab. Dann gibt es ja auch die Vorwürfe, dass die Uiguren, dass China die Uiguren benutzen würde, in Anführungsstrichen, als billige Arbeitskräfte, um zum Beispiel Merchandising-Produkte auch für Olympische Spiele herzustellen oder auch, dass Sportartikelfirmen dort ihre Utensilien produzieren. degradieren lassen zu einem ja, Hungerlohn oder ohne Lohn überhaupt. Das sind die großen Vorwürfe, die bisher da laut werden. Aber in den letzten Wochen ist natürlich auch der Fall der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai dazu gekommen, ehemalige Weltranglistenerste im Doppel. Die hatte ja im November in den sozialen Medien veröffentlicht, sie sei von einem hochrangigen chinesischen Politiker, sei ihr sexuelle Gewalt angetan worden. Und kurz danach war diese Meldung verschwunden und dann war auch die Sportlerin verschwunden. 3 Wochen lang hat man überhaupt nichts von ihr gehört. Dann hat der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach mit ihr telefoniert. Da ist aber überhaupt nicht klar, hat sie dort aus freien Stücken teilgenommen an diesem Telefonat. Es war überhaupt nicht klar, wo befindet sie sich. Und es war auch nicht klar, konnte sie freisprechen. Und dieser Fall Peng Shuai hat eigentlich, denke ich, jetzt nochmal das Fass noch mehr zum Überlaufen gebracht, dass sich die Welt eigentlich fragt und vor allem auch Athleten und Athletinnen fragen, können diese Spiele, also muss man da nicht irgendein Zeichen setzen?
Gut, jetzt sind also die USA entschlossen, sie werden keinen hochrangigen politischen Vertreter nach Peking schicken. Was ist dazu aus China zu hören?
Ja, China tut das natürlich alles ab. Der Sprecher des Außenministers Wang Wenbin hat auf einer Pressekonferenz allerdings schon Ende November gesagt, da waren ja schon die Überlegungen der USA weit fortgeschritten. Der Erfolg der Olympischen Winterspiele hänge nicht davon ab, ob Funktionäre eines bestimmten Landes dort vertreten seien oder nicht. Und er hat einen Boykott als, ich zitiere mal, Verleumdungskampagne unter dem Deckmantel der Menschenrechte, Zitat Ende, bezeichnet, um Sportereignisse zu politisieren. Also China tut es eben ab und tut so, als könne ein politischer Boykott dem Erfolg der Winterspiele nichts anhaben.
Was ist denn dein Eindruck? Kann so ein diplomatischer Boykott, kann der etwas bewirken? Ist der wirklich, ist der ein Druckmittel?
Ich denke schon. Also wenn man jetzt so die Vergangenheit berücksichtigt, also zum Beispiel 2008 waren ja die Olympischen Sommerspiele in China. Da hat die Politik behauptet, wir fahren dahin und wenn wir hinfahren, dann ist das ja unsere Möglichkeit, dort ins Gespräch zu kommen, politische Gespräche zu führen und unser Entsetzen oder unsere Ansicht zu der fragwürdigen Menschenrechtssituation, damals ging es ja um Tibet, dort darauf hinzuweisen. So, und wenn man jetzt schaut, 2022 reden wir wieder über Olympische Spiele und wieder in Peking und es hat sich an der Menschenrechtssituation nichts, aber auch gar nichts geändert. Also von daher hat das nichts gebracht, hinzufahren und dort zu reden auf politischer Ebene. Es ist alles viel schlimmer geworden. Und deshalb, wenn man nicht hinfährt, ist so meine Ansicht, dann ist das schon ein großer Gesichtsverlust der politischen Führung in China, die ja immer so sehr darauf bedacht ist, nach außen dazustehen wie ein tolles Land und sich mit Erfolgen zu brüsten. Und wenn dann die politischen Mächte der Welt dort nicht hinfahren, also wohlgemerkt die Politiker, dann sollte das meiner Ansicht nach schon was bewirken. Aber es darf nicht so sein, finde ich, dass die Athleten diese Spiele boykottieren sollten oder dass denen von ihren Regierungen nahegelegt wird. Denn die Athleten und Athletinnen bereiten sich seit Jahren auf diese Spiele vor und die können natürlich nichts dafür, wenn die Sportmächte der Welt entscheiden, die Olympischen Winterspiele gehen nach Peking. Denn in solche Entscheidungen sind die Athleten und Athletinnen überhaupt nicht eingebunden.
Andrea, jetzt hat es ja im Lauf der Geschichte immer wieder Boykotts von Olympischen Spielen gegeben. Der bekannteste sicher 1980, der Boykott der Olympischen Spiele damals in Moskau. Aber es gibt auch noch einige andere Beispiele. Kann man sagen, lässt sich sagen, ob und inwieweit solche Boykotts von Sportveranstaltungen Wirkung gezeigt haben?
Ja, ich habe das ja gerade schon mal an dem Beispiel Olympische Sommerspiele von Peking so ein bisschen erläutert. Also da hat es nichts gebracht. Der berühmteste Boykott war natürlich der von der Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau. Da haben 41 Staaten, darunter auch Deutschland, nicht teilgenommen. Aber da muss man natürlich unterscheiden. Damals haben die Regierungen dieser 41 Staaten verfügt, dass die Athleten und Athletinnen nicht dahin fahren sollen. Das ist natürlich etwas anderes als ein politischer Boykott, wie er jetzt angedacht wird. Und das hat dann die Folge gehabt, dass 1984, als die Olympischen Spiele in Los Angeles waren, dann eben 19 Staaten des Warschauer Pakts nicht hingefahren sind, auch eben die Athleten und Athletinnen nicht dorthin geschickt haben. Und am Ende hat das eigentlich überhaupt nichts bewirkt. Ne? Also ich denke wirklich, dass da ein politischer Boykott, wenn die hochrangigen Politiker und Politikerinnen da nicht hinfahren und dann gleichzeitig vielleicht die Athleten und Athletinnen dort ihre Stimme für Menschenrechte erheben, dass das mehr bringt.
Und das wird möglich sein, dass deutsche Sportlerinnen und Sportler da in Peking ihre Meinung sagen können, wenn sie gefragt werden.
Das wird eine ganz, ganz spannende Sache werden, denn eigentlich, Betonung liegt auf eigentlich, sind politische Äußerungen während der Wettbewerbe nicht erlaubt. Das schreibt die Regel 50.2 der IOC-Charta, also des Regelwerks des Internationalen Olympischen Komitees, vor. Aber Athleten und Athletinnen weltweit, kann man wirklich gut beobachten, werden sich ihrer Rolle immer mehr bewusst. Also die merken immer mehr, wenn wir hier nicht den Sport treiben, dann kann das IOC auch nichts verdienen. Dann kann es nämlich solche Spiele überhaupt nicht machen. Also sie werden sich ihrer Stimme immer mehr bewusst. Und zum Beispiel bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio jetzt im letzten Sommer, da hat die Kapitänin der deutschen Hockeyspielerin, Nike Lorenz, wollte gerne eine Regenbogenbinde während der Spiele tragen als Zeichen für sexuelle Diversität. Da gab es auch ein Hin und Her. Das Olympische Komitee wollte es erst nicht erlauben und hat am Ende dann eingelenkt. Und Nike Lorenz durfte während der Spiele die Regenbogenbinde oder während der Spiele der deutschen Hockeynationalfrauen die Regenbogenbinde tragen und damit ein politisches Zeichen setzen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Athletinnen und Athleten auch überlegen, wie sie denn vor Ort Zeichen setzen können. Und der neue Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Thomas Weikert, der ja am Wochenende gewählt worden ist, der hat auch gesagt, wir werden unseren Athletinnen und Athleten dort nicht den Mund verbieten. Und wenn sie ihre Meinung sagen möchten, dann sollen sie das tun. Und wir werden unsere Athletinnen und Athleten schützen. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie das da vor Ort dann sein wird.
Erleben wir dann alles ab Anfang Februar bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Andrea, danke dir vielmals, dass du uns das hier mit dem diplomatischen Boykott und was da noch alles kommen könnte, dass du uns das alles so gut erklärt hast. Vielen Dank.
Gerne.
Der Konflikt um die Ukraine, der ist zurzeit jeden Tag in den Nachrichten, weil Russland so viel Militär an der Grenze zusammengezogen hat. Viele befürchten ja einen russischen Angriff in den kommenden Wochen. Ich habe darüber hier im Podcast schon vor einigen Tagen mit meinem Kollegen in Moskau gesprochen, mit Florian Kellermann. Bei der NATO, da hat man natürlich noch einmal einen ganz anderen Blick auf dieses Land und auf die Region. Ich habe mich deshalb heute Mittag zum Gespräch mit Bettina Klein verabredet. Das ist unsere Korrespondentin und NATO-Beobachterin in Brüssel. Hallo Bettina, grüß dich.
Hallo Tobias.
Bettina, wenn wir uns das mal genauer ansehen, dann hören wir ja aus dem Kreml und von Wladimir Putin immer wieder die Forderung, eine Garantie zu geben, dass die NATO sich nicht weiter in Richtung Osten ausdehnt, ganz konkret nicht in Richtung Ukraine ausdreht. Könnte die NATO eine solche Zusicherung geben, dass die Ukraine auf keinen Fall Mitglied wird?
Ich kann mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Die NATO hat solche Garantien, soweit ich weiß, bisher noch nicht ausgesprochen. Und wie sollte denn das in Zukunft stattfinden? Sie würde ja quasi all ihre Prinzipien verraten, die sie quasi seit ihrem Bestehen und jedenfalls im Blick auf die Ukraine in den vergangenen Jahren hochgehalten und immer wieder kommuniziert hat. Und dieses Kriterium lautet, über den Wunsch nach einer Mitgliedschaft entscheidet jeder souveräne Staat für sich selber. Und über die Aufnahme eines Staates dann am Ende eines langen Prozesses entscheidet die NATO. Und auch sonst niemand selbst. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, zumal ja solche Entscheidungen, und ich gehe mal davon aus, auch eine solche Garantie, müsste ja im Konsens in der NATO fallen. Und da fallen mir spontan eine Reihe von Staaten ein, die dem niemals zustimmen würden. Und ich halte mit Verlaub gesagt, diese ganze Debatte wirklich für eine Scheindiskussion, die ja auch von der russischen Führung vom Kreml bewusst offensichtlich jetzt initiiert wurde. Denn es ist in den vergangenen Jahren überhaupt nicht die Rede von einer Mitgliedschaft der Ukraine gewesen. Ich verfolge hier seit fast 5 Jahren so gut wie jede einzelne NATO-Pressekonferenz. Ich kann mich sehr gut an viele ukrainische Kollegen erinnern, die immer wieder gefragt haben, was ist denn jetzt damit und warum geht es nicht schneller und warum unterstützt die NATO uns nicht mehr? Und es waren immer die gleichen Antworten. Die Ukraine erfüllt in keinerlei Hinsicht im Augenblick die Kriterien für eine NATO-Mitgliedschaft. Sie müsste zunächst mal in diesen Membership Action Plan aufgenommen werden, was auch noch nicht eine Garantie ist, sondern diese Vorstufe quasi ist. Nicht mal da ist die Ukraine drin. Also dieses ganze vorgeschobene, wir müssen jetzt eine Garantie haben, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird, ist außerdem noch, wie ich gerade sagte, auch noch eine vorgeschobene Diskussion.
Naja, aber die Ukraine wäre ja auch nicht das erste Land, das einige Zeit, vielleicht auch einige Jahre da rein investiert, um Mitglied in der NATO zu werden. Das heißt, Bemühungen können ja durchaus am Ende von, sagen wir mal, vielleicht 4, 5, 6, vielleicht auch 10 Jahren durchaus fruchtbringend sein.
Ja, können sie, wenn am Ende die Kriterien erfüllt sind. Und nochmal, es ist ja noch nicht mal die Vorstufe einer Mitgliedschaft erreicht. Die notwendige Vorstufe ist die Aufnahme in den Membership Action Plan, wo quasi ein Land nach und nach herangeführt wird und nach auch ganz genau kontrolliert wird, ob Kriterien erfüllt sind. Wie zum Beispiel die Korruption in der Ukraine. Ist von Biden genannt worden, ist von Stoltenberg genannt worden. Selbst der ukrainische Außenminister Kuleba hat noch beim NATO-Treffen in Riga in der vergangenen Woche gesagt, wir wünschen uns eine Mitgliedschaft, aber das wird noch eine Weile dauern, sagte er. Also dort ist auch der Realitätssinn ja angekommen. Und wie gesagt, wenn die Vorstufe erfüllt ist, dann können es noch 10 Jahre dauern. Aber das ist ja völlig unabhängig davon, dass hier ein souveräner Staat entscheidet, möchte er überhaupt Mitglied werden. Und dann ist es an der NATO zu sagen, wir nehmen dich auf oder wir nehmen dich zumindest in das Vorprogramm auf. Und selbst das ist ja bisher noch nicht mal geschehen.
Das heißt, die Ukraine hat gerade in der NATO eigentlich überhaupt keine Unterstützer für so eine Mitgliedschaft?
Ja, das würde ich so nicht sagen. Es gibt natürlich Staaten wie die Staaten am östlichen Rand der NATO, die auch jüngere NATO-Mitglieder sind, die ebenso wie die Ukraine ehemalige Sowjetrepubliken sind, also Litauen, Lettland, Estland beispielsweise, auch Polen, die da vielleicht stärkere Unterstützung auch bilateraler Art haben. Und natürlich muss man sagen, ist die Unterstützung für die Ukraine in den letzten 7 Jahren seit 2014, seit der Annexion der Krim, seit dem fortgesetzten Handlungen, die es ja nach wie vor gibt, ist natürlich die Unterstützung gewachsen. Nicht in militärischer Hinsicht von der NATO selbst, da geht es quasi um Training und Ausbildung, da geht es um logistische Unterstützung, um politische Unterstützung. Es gab militärische Unterstützung durch die USA, jetzt zuletzt. Also natürlich kann man sagen, die Ukraine ist da in gewisser Weise stärker unterstützt worden von der NATO. Aber das, muss ich jetzt mal sagen, hat sich Russland ja irgendwo auch selber zuzuschreiben. Also ich meine, ich kann nicht ein Land angreifen und dann erwarten, dass alle anderen drumherum es dann fallen lassen. Es gibt natürlich partnerschaftliche Beziehungen zwischen der Ukraine und der NATO auf einer anderen Ebene. Das ist noch keine Vormitgliedschaft. Natürlich gibt es die. Aber natürlich wünscht sich die Ukraine auch schon ganz lange sehr viel mehr. Und da habe ich gerade referiert, was die Antwort der NATO da jeweils war.
Jetzt gibt es natürlich dieses berühmte Zitat vom damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher, der 1990 schon ein Versprechen abgegeben hat, mündlich, dass sich die NATO nicht weiter in Richtung der damaligen Warschauer Paktstaaten ausdehnen wird. Das ist ganz offensichtlich nicht passiert, sondern die NATO ist gewachsen, auch in Richtung Osten. Kann man im Nachhinein sagen, dass die NATO da etwas wenig rücksichtsvoll war, beziehungsweise dass sie Russland damit provoziert hat?
Ja, das ist genau der Kreml-Spin. Und alle, die das sozusagen verbreiten, sollten sich dessen bewusst sein, welches Narrativ sie verbreiten oder auch zu Recht hinterfragen. Also muss man wirklich mal die Kirche im Dorf lassen. Also ein deutscher Außenminister eines Landes, das ja gerade selbst erst 1990 dabei war, quasi die völlige Eigenständigkeit zurückzugewinnen, ja, nachdem es über Jahrzehnte geteilt und gewisserweise noch besetzt war, aufgrund der eigenen Verbrechen, die es begangen hat. So, ein solcher Außenminister kann doch nicht im Ernst sprechen für noch künftige Staaten, die im Entstehen sind, die sich unabhängig erklären, kann doch nicht für die sprechen. Das muss auch dem Kreml natürlich klar gewesen sein. Es war ein mündliches Versprechen. Und wir müssen noch mal die ganze Geschichte seitdem anschauen. Seit wann fängt der Kreml und fängt die russische Führung an, hier massive Probleme zu sehen? Es war ja nicht der Fall zum Beispiel beim Budapester Memorandum Ende der 90er Jahre, als die Ukraine Atomwaffen abgegeben hat und als im Gegenzug die Zusage von den USA und auch von Russland bekommen hat, dass die Grenzen der Ukraine territorial geschützt werden und dass sie nicht angetastet werden. Es gab einen ganzen Prozess bis 2014, wo Russland viel enger auch mit der NATO zusammengearbeitet hat zum Beispiel, wo niemand dieses Problem aufgemacht hat im Grunde genommen. Das ist seit 7 Jahren, kommt das jetzt verschärft in diesem Zusammenhang vor der innenpolitischen Lage des Russlands, muss man vielleicht sagen, vor diesem weiter schwelenden Konflikt mit der Ukraine. Also wie man auf die Idee kommen kann, dass die mündliche Aussage eines Hans-Dietrich Genscher bei aller Hochachtung und Wertschätzung sozusagen für den gesamten Ostblock gilt als eine feste Zusage. Also da würde ich jetzt mal wirklich ein Fragezeichen hintermachen.
Möglicherweise,
ich weiß gar nicht, wie man auf diese Idee kommen kann.
Vielleicht hat Hans-Dietrich Genscher damals ja auch gesprochen vor diesem ganzen historischen Hintergrund. Russland, ein Land, das im Laufe der Jahrhunderte immer wieder von außen angegriffen wurde, immer wieder Ängste entwickelt hat, überfallen werden zu können, ja auch im 20. Jahrhundert sehr dramatisch geschehen und sicher mit bleibender Erinnerung der Überfall der Wehrmacht auf Russland. Ist das vielleicht ein historischer Hintergrund, den man in dieser ganzen Debatte zu wenig beachtet?
Ja, natürlich ist es einer der vielen historischen Hintergründe und man muss natürlich auch sagen, dass Russland sich nicht nur bedroht gefühlt hat in der Geschichte, sondern selber ja auch nicht nur in friedlicher Absicht unterwegs war, um es mal so zu sagen. Und da ist Deutschland auch nicht ganz unbeteiligt. Natürlich hat Deutschland, wir wissen es, Bundespräsident Steinmeier hat das neulich gerade auch zur Erklärung für die Existenz von Nord Stream 2 angeführt, sozusagen vor dem Hintergrund der deutschen Verbrechen in der Geschichte auch mit Blick auf Russland. Aber nochmal, für die NATO gilt, es gelten Völkerrechtsverträge, es gilt das, was Russland selber unterschrieben hat, es gilt die territoriale Integrität souveräner Staaten, zu denen die Ukraine auch gehört. Und das wiegt, ich glaube, nach der Ansicht der Mehrzahl der Völkerrechtler mehr als das mündliche Wort eines deutschen Außenministers vor 30 Jahren. Natürlich muss man den historischen Kontext dabei sehen. Aber ich weiß nicht genau, warum man jetzt Hans-Dietrich Genschers Wort nimmt als Beweis dafür, dass man Moskau zusagen muss, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Ich meine, wenn wir damit anfangen, soll das dann alles zurückabgewickelt werden? Müssen Litauen, Lettland und Estland wieder austreten aus der NATO? Oder Polen wieder austreten aus der NATO? Muss eine russische Einflusssphäre gesichert sein, die entspricht dem ehemaligen Ostblock, dem ehemaligen Warschauer Pakt? Denn das ist ja, was Putin vor einigen Jahren als das größte, was hat er gesagt, das schlimmste Ereignis des 20. Jahrhunderts war für ihn nicht der Holocaust und war nicht der Zweite Weltkrieg, sondern das Auseinanderbrechen der Sowjetunion. Wollen wir dahin wieder zurück? Ich meine, diese Fragen muss man sich doch mal stellen, wenn man diese Argumentationslinie weiter verfolgt.
Bettina, jetzt treffen sich heute Abend Wladimir Putin und Joe Biden zu einem Gespräch, zu einem virtuellen Gespräch und reden dabei über einen Dritten, nämlich über die Ukraine. Ist es ein Problem?
Ja, also es ist insofern vielleicht jetzt weniger ein Problem geworden, da sich ja Joe Biden nicht nur mit anderen europäischen Ländern, die zur EU und NATO gehören, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien etwa abgestimmt haben am gestrigen Tag, sondern eben auch mit dem russischen Regierungschef oder Außenminister zumindest gesprochen hat, wo er sich zumindest abgestimmt hat. Also man hat ja Ukraine doch zumindest signalisiert, wir vertreten hier durchaus auch eure Interessen mit. Im Grundsatz ist es immer ein Problem, glaube ich, dass sozusagen zwischen, sei es Moskau und Washington oder zwischen Berlin und Moskau verhandelt wird über die Köpfe der ehemals unterworfenen und geteilten osteuropäischen Staaten. Also als Grundsatzproblem ist das da. Hier sehe ich es jetzt etwas weniger dramatisch, weil die Ukraine auch beim NATO-Treffen letzte Woche, wo ich war, der Außenminister Kuleba war auch dort. Also man hat die Ukraine da schon mit einbezogen. Das, glaube ich, kann man an diesem Punkt jetzt festhalten.
Deutliche Worte. Machen wir hier einen Punkt, Bettina. Vielen Dank für das Gespräch und dafür, dass du uns deine klare Meinung zu dieser ganzen Angelegenheit gegeben hast. Danke dir.
Gerne.
Der Konflikt um die Ukraine und die Kontroverse um die Olympischen Winterspiele in Peking. Bei beiden Themen bin ich heute beim Kalten Krieg gelandet. Das ist mir zumindest aufgefallen. Was Ihnen oder was euch auffällt, das interessiert uns auch immer. Lob und Kritik. Gerne als E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke fürs Zuhören und ciao.